Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Die Milch als gesundes Nahrungsmittel, die ist in den vergangenen Jahren etwas in Verruf gekommen. Allergien, Unverträglichkeiten spielen da eine Rolle, aber auch das Tierwohl und natürlich der Milchpreis. Der schwankt ständig und ist tendenziell viel zu niedrig. Und das zwingt die Bauern, immer mehr Kühe zu halten und mehr Milch zu produzieren. Produkte wie Trinkmilch, Joghurt, Butter und Käse stehen aber nach wie vor in fast jedem deutschen Kühlschrank. Unsere Reporterin Elin Hinrichsen hat das veranlasst, mal genauer hinzusehen, woher die Milch eigentlich kommt. Sie beginnt ihre Entdeckungsreise im Supermarkt.
Alles beginnt hier, in meinem Supermarkt um die Ecke. Am Milchregal.
Heimatmilch, 1,5% Fett. Mit Landwirt hinten drauf, ist ja süß.
Also, auf dieser himmelblauen Milchpackung sehe ich Udo zum ersten Mal. Udo Dähinghaus, Landwirt. Udo, den Heimatmilchbauern aus dem Bergischen Land. So steht das hier auf der Packung. Gibt jeden Tag mit seiner Familie das Beste.
Ja, die ist so billig. 79 Cent. Dann da die Vollmilch, gleiche Sorte. Auch 79 Cent? Naja, alles im Angebot.
Udo ist hinten auf der Packung drauf und seine Kühe, so sieht es zumindest auf dem Foto aus, laufen auf der Wiese. Bergisches Land. Na, das ist hier, wo ich wohne. Muss also irgendwo hier in der Nähe sein.
Hier vorne jetzt noch einmal links ab.
Klimakiller, Tierquäler, Umweltzerstörer und ständig was zu meckern, sagen die Leute. Landwirte haben in der Gesellschaft einen zunehmend schlechten Ruf. Als ich Udo Dähinghaus, den Bauern von der Milchpackung, anrufe und frage, ob ich auf seinem Hof mal hinter die Kulissen gucken darf, das ist ein konventionell arbeitender Milchviehbetrieb, habe ich kurz Sorge, dass er abwinkt. Aber er lädt mich ein. Und jetzt, ein paar Tage später, stehe ich auf seinem ordentlich gepflasterten Hof hier in Marienheide. Es ist ziemlich frisch an diesem Morgen um 6 Uhr. Die Sonne geht gerade auf und die Vögel fangen an zu singen. Der Frühling ist aber noch nicht da. Ich friere im Wind und freue mich auf drin. Udo Dähinghaus finde ich gleich hinter der ersten Tür. Er ist gerade dabei, die Melkanlage zum Leben zu erwecken. Er hat ganz kleine Augen. Ein kräftiger Typ, Mitte 50, dunkle Haare, wie auf der Milchpackung. Seine Hände sind riesig. Er trägt Gummistiefel, eine Joppe und keine Mütze.
Heute reicht's halt. Naja. Und, alles im Lack heute Morgen? Alles gut?
Soweit.
Es ist kalt hier drin, im Melkstand, auch ohne den Wind. Ein langgestreckter Raum mit einer Art Vertiefung darin, wie ein Schwimmbecken. 3-4 Stufen führen hinunter. Die Wände, der Boden, alles rundum hygienisch gekachelt. Es ist laut. In der Vertiefung wird nachher der Landwirt stehen, drumherum die Kühe. Noch aber ist von denen nichts zu sehen. Um sie, um ihre Milchleistung, dreht sich hier alles. Dähinghaus schickt mich ein paar Schritte geradeaus in den angrenzenden Stall. Ein geräumiges Areal im ersten Morgenlicht. Nach Osten hin offen. Einfache Architektur. Die Kühe fühlen sich wohl. Im Sommer geht es von hier aus raus auf die Wiese und sie können jederzeit wieder reinkommen, wenn ihnen zu warm ist oder wenn es regnet. Es gibt, hier im Stall, Laufgänge in der Mitte, in denen sich die Kühe frei bewegen. Es gibt auch, von diesen Laufgängen abgehend und eine Stufe höher gelegt, trockene Liegeflächen mit Sägemehleinstreu, die die Kühe jederzeit aufsuchen können. Die Liegeflächen sind mit Metallbügeln, ähnlich wie bei einem Fahrradständer, in einzelne Areale unterteilt. So können hier viele Kühe gleichzeitig und ganz in Ruhe nebeneinander liegen, alle in eine Richtung, mit dem Hinterteil zum Mittelgang. Allmählich kommt Bewegung in die Herde. Einige Kühe wuchten sich auf die Füße. Dann müssen sie plattern, also sich erleichtern. Es ist rutschig hier auf den Mittelgängen und ja, Gummistiefel sind eine gute Wahl. Der junge Mann da, der mit der Schippe Kuhfladen in den Gang schaufelt, trägt jedenfalls welche und eine Gummischürze. Marco Dähinghaus, Anfang 20. Hier streicht er über einen Hinterteil, da stupst er einen Kopf in die richtige Richtung. Er treibt die Tiere langsam, aber sicher aus den Liegeboxen und auf das Melkareal zu. Von der anderen Seite her treibt Claudia Dähinghaus weitere Kühe heran. Auch sie, Marcos Stiefmutter, trägt Gummistiefel, dicke Jacke und eine Wollmütze.
Wir trennen die jetzt ab, damit die nachher, wenn die fertig gemolken sind, gehen die hier in den Bereich, damit sich das nicht vermischt.
Tor hier, trennen wir die Kühe jetzt. Ne? Wir machen jetzt diese Seite fertig. Die sind jetzt hier, die wissen ja selber nicht, wer gemolken ist und wer nicht. Und kommen dann da hinten aus dem Melkstand wieder raus. Dann können die auch sofort füttern dann. Das ist das Grundprinzip. Deswegen ist es wichtig, dass wir schnell genug sind, bevor er die Kühe wieder rauslässt vorne.
Er ist ihr Mann Udo. Und der hat im Melkstand jetzt die ersten Kühe vor sich oder eher über sich stehen. Es ist die ganz normale Morgenroutine. Die Kühe stehen in zwei Reihen a sechs Tieren zum Melken parat. Dazwischen Udos Arbeitsplatz. Sein Kopf ist auf Augenhöhe mit den Eutern und den Kuhbeinen. Dähinghaus setzt das Melkzeug an. Die automatische Kuherkennung liest den Mikrochip am Halsband aus.
Hier hat er die Kuh erkannt, die Nummer 42. Und dann kann man die Milchmenge ablesen, wie sie jetzt läuft.
Kann auch so ein Landwirt seine Kühe auseinanderhalten?
Nicht so gut wie meine Frau. Also ich erkenne sie, aber meine Frau kennt sie sogar mit Namen und allem. Also sie hat sogar eine bessere Begabung als ich.
Fußwellness für Kuh Nummer 42. Udo schrubbt ihr vorsichtig die Beine ab. Mit einer Bürste und reichlich Wasser. Überhaupt diese Wasserschläuche, die hier überall von der Decke baumeln. Ist das warmes Wasser?
Also wir leisten schon warmes Wasser.
Wärmerückgewinnung aus der Milch. Er hat vor ein paar Jahren noch mal gut in neue Technik investiert. Es plattert von oben.
Möchtest du auch eine Schürze anhaben?
Nee, ich kann das wieder waschen.
Claudia ist dazugekommen. Es riecht streng nach Kuhfladen. Und auf meiner Brille macht sich Schmodder breit. Vielleicht hätte ich mir doch besser so eine Schürze genommen. Aber jetzt ist Claudia schon wieder beschäftigt. Dähinghaus melkt zweimal am Tag seine 75 Kühe. Betriebsgröße, damit genau Bundesdurchschnitt. Seine Kühe und er machen etwa 1500 Liter Milch am Tag.
Ja, natürlich, jeder Liter zählt. Man arbeitet dafür. Und ist auch ein tolles Produkt, ist ein tolles Nahrungsmittel, ne? Unsere Milch.
Die Milch. Das weiße Gold fließt in den Leitungen über unseren Köpfen hinweg. Unsichtbar. Wie viel er pro Kilogramm ausgezahlt bekommt, darauf hat Dähinghaus als einzelner Landwirt keinen Einfluss. Zurzeit ist der Erzeugerpreis traumhaft. 44 Cent. Tendenz steigend. Es waren aber auch schon mal nur 22 Cent. Milch ist eine weltweit an der Börse gehandelte Ware. Mit einem komplexen System aus Angebot und Nachfrage.
Kann man hier draußen sitzen?
Ja, die haben
da
draußen ist kalt. Keine Güte.
Da ist hier der Kaminofen. Und im Sommer ist das eben.
Ich besuche einen Mann, der einen guten Einblick in das Geschehen an der Milchbörse hat. Und die Gummistiefel bleiben draußen. Landwirt Hans Stöcker führt mich in seinem Haus herum. Ein Neubau mit genügend Abstand zum Hof. Einen Teil seiner Arbeitszeit verbringt Stöcker. Und deshalb bin ich hier als Aufsichtsrat von Friesland Campina, einer der weltgrößten Molkereien, die im Auftrag von mehr als 16.000 Landwirten aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland das Nahrungsmittel Milch in allen Variationen vermarktet.
Und es ist zufrieden mit dir.
Ja, wir hatten mit der Sonne.
Nur ein Drittel der deutschen Milch, so erzählt Stöcker, finden sich in den Kühlregalen im Handel wieder. klassisch als Joghurt, Milch, Käse oder Butter. Die anderen zwei Drittel aber gehen zum Beispiel nach Asien.
Der größte Spieler am Weltmarkt ist mittlerweile China.
Dort ist der Hunger nach fettreichen Basisprodukten wie Molkenpulver, Milchpulver, Butterpulver riesig. So riesig, dass der Lebensmitteleinzelhandel in Europa, der den Molkereien bislang so übermächtig Preise diktiert hat, gerade seine Macht verliert und alt aussieht.
Der Weltmarkt zieht und jetzt können die Molkereien auch sagen, entweder du bezahlst oder es geht weg. Mit der Konsequenz, dass dann auch mal die Regale leerer sind. Und das war im Milchbereich bisher noch nie da gewesen. Der Handel konnte immer aus dem Vollen schützen. Selbst wenn sie das da zu dem Preis nicht gekriegt hatten, so mussten nachher mehr bezahlen. Aber die Ware ist immer da.
Milch ist knapp. Eine neue Situation auf dem Weltmarkt. Meine Lieblingsbutter zum Beispiel ist auch schon seit Monaten im Supermarkt oft ausverkauft. Udo Dellinghaus, der Landwirt von der Milchpackung, ist zwiegespalten. Dass die Molkerei gerade deutlich mehr Geld ausbezahlt, einerseits super. Andererseits ziehen auch die Kosten seit Monaten an. Und zwar schon vor Ausbruch des Krieges. Also Kraftfutter, Düngemittel, Diesel. Dellinghaus im Radlader macht gerade das Milchtaxi. Vorne zwischen den Greifarmen baumelt eine riesige Milchkanne. Die Milch einer Kuh, die heute Nacht ein Kalb zur Welt gebracht hat. Wir sind unterwegs zwischen den Betrieben.
Ja, 20 Jahre ist der Stall jetzt alt. Also wir sind schon 20 Jahre in dem Kuhstall am Melken. Wir haben irgendwann den Schritt gewagt. Quasi, da ist unser alter Betrieb.
Er zeigt nach vorne, beziehungsweise unten ins Tal, zwischen die Häuser mitten im Dorf.
Ja, und dann stellt sich irgendwann die Frage, wie geht's weiter? Ja, und dann mussten wir dann auf grüne Wiese neu bauen. War eigentlich auch bis jetzt der richtige Schritt. Ist nur schade, wenn es nur für mich wäre, ne? Nur für meine Generation. Aber im Augenblick sieht es so aus, als wenn die nächste Generation da auch Spaß dran hat und der Weg geht dahin.
Wenn Sohn Marco übernehmen möchte, müssten sie nochmal richtig umbauen und modernisieren. Auf Zuwachs. Die Bundesregierung plant strengere Tierwohlkriterien und möglicherweise müssen sie schon bald pro Milchkuh mehr Raum anbieten. Außerdem möchte Marco auf Melkroboter umstellen. Dann brauchen sie zusätzlich Platz im Stall für eine oder zwei Melkstationen, die die Kühe selbstständig aufsuchen können, wenn ihnen das Euter drückt. Kosten sicherlich mehr als eine 500.000 Euro. Das Milchgeld ist in den vergangenen 20 Jahren mehr oder weniger gleich niedrig gewesen. Immer mal hoch oder runter und im Mittel vielleicht 33, 35 oder 36 Cent. Milchküche im Kälber- und Jungviehstall. Claudia Dellinghaus, eigentliche Wirkungsstätte. Sie ist schon seit einer halben Stunde hier unten tüchtig am Wirbeln und übernimmt die Milchkanne. Die Milch stammt eben von dieser frisch gebackenen Mutter.
Die Milch jetzt auf knappe 35 Grad warm.
Mit einem Tauchsieder in Industrieausmaßen. An der Wand eine Reihe von Einzelboxen, je vielleicht 1,5 mal 1 Meter groß und mit dick Stroh eingestreut. In einer davon ein Kälbchen. Krüsseliges Fell, große Augen, lange Beine.
Das ist heute Morgen geboren. Das haben wir jetzt dann schon hier runtergebracht.
Die Mutterkuh konnte das Kleine einmal abschlecken.
Also das ist auch so diese Philosophie, die Kälber nicht so lange bei den Müttern zu lassen, obwohl alle denken, das ist toll. Aber wir sehen das so, dass es so schnell wie möglich dann im Prinzip von der Mutter leider wegkommt. Aber es ist der Trennungsschmerz ist dann einfach weniger. Ne?
Statt also Milch direkt bei der Kuh zu saufen, bekommen die Kälber sie in Eimern mit Nuckeln serviert. Claudia geht zuerst die etwas älteren Tiere nebenan im Kälberstall füttern. Sie können sich in den Laufboxen dort frei bewegen und sie wissen schon, wie das aus dem Eimersaufen geht. Kühe, die Milch geben sollen, müssen einmal im Jahr ein Kalb kriegen. Sonst werden sie trocken und damit unrentabel für den Landwirt. Die Kälber sind also notwendig, um den Milchviehbetrieb am Laufen zu halten. Die hier bleiben auf dem Hof und sollen in 2,5 bis 3 Jahren die Milchkuhherde ergänzen. Sie sehen gesund aus und munter. Jetzt hat Claudia die Hände frei für das Neugeborene in der Milchküche. Es liegt als einziges richtig weich im tiefen Stroh. Claudia sitzt am Rand der Einzelbox mit einem Nuckeleimer in der Hand. Sie versorgt jährlich etwa 75 Neugeborene auf dem Hof. Von jeder Milchkuh in jedem Jahr eines.
Für die Bullen, da hat man noch ein bisschen mehr Geld. Die Mädchen, da kriegt man momentan 5 bis 10 Euro für, manchmal auch nichts.
So gut wie kein Einkommen durch die Kälber, die sie nicht auf dem Hof behalten können. Das Kälbchen in Claudias Arm kommt so langsam auf den Geschmack mit der Milch. Manchmal dauert es 15, 20 Minuten, bis der Saugreflex einsetzt. Sie wartet dann einfach und bleibt geduldig am Ball. Ihre Zeit, ihre Mühe, ihr Einsatz, wird der gewürdigt oder gar bezahlt?
Wenn ich den dagegen rechnen würde, nein, ganz klares Nein. Da braucht man gar nicht überlegen. Da muss man schon Spaß dran haben. Und wenn man den Spaß nicht hat, dann lässt man besser direkt die Finger davon. Ansonsten wird man bei uns am besten gar nicht mehr aufstehen.
Eine neue gesetzliche Regelung sieht vor, dass die Landwirte die Kälber schon sehr bald 4 Wochen lang behalten müssen, statt 2, bevor sie transportiert, sprich verkauft werden dürfen. Gut für die Kälbchen, aber schwierig für die Familie Deringhaus und ihre Kollegen. Wo sollen sie auf einmal hin mit all den Tieren? Sie zuckt mit den Schultern. Sie gibt alles für die Tiere, aber würde gerne noch so viel mehr tun. Das Kälbchen zufrieden. Claudia fleißig. Und Hans Stöcker, der Börsenexperte, der im Aufsichtsrat der großen Molkerei sitzt.
Ich sag mal, richtig viel Geld mit der Milch ist schwer zu verdienen, aber an der Milch, das schaffen Leute.
Er klopft nochmal auf den Tisch und steht auf.
Wer das goldene Näschen gehabt hätte und hätte vor ein paar Monaten sich mal einen Vorrat hingelegt, dann wäre man reich, aber ja, wer hat diese Glaskugel, ne? Und das sind dann Spekulanten und die können mal Glück haben und auch Pech haben.
Wir gehen in den Stall hinüber. Hofführungen sind eine weitere Spezialität von Hans Stöcker. Er setzt in seinem Betrieb auf Spezialisierung, Wachstum und Modernisierung. Im Laufe der Jahre hat er den elterlichen Betrieb von 30 Milchkühen im Anbindestall auf 180 Kühe freilaufend in einer luftigen Laufstalllandschaft erweitert. Im Sommer mit Weidegang. Artgerechte Haltung, auch hier vorbildlich. Wir stehen vor dem Melkstand. Blitzender, blinkender Edelstahl.
Das ist ein Doppel-12er Melkstand, side by side, mit Schnellaustrieb. Die Kühe kommen von hinten rein, gehen direkt nach außen weg.
Optimierte Bauweise, modernste Technik. In diesem Melkstand kann eine einzelne Person 100 Kühe die Stunde melken. Das ist richtig viel und für Familienbetriebe wie diesen hier eine echte Wachstumschance.
2010 haben wir gebaut, dann kann man sagen, der ist zur Hälfte bezahlt. Ja. Das ist eben auch im Familienbetrieb. Solche Investitionen kann ich nur machen, wenn auch Nachfolge gesichert ist. Denn die meisten Investitionen, die wir so langfristig machen, muss der Nachfolger bezahlen. Und wenn der aufhört, setze ich viel, viel Geld in den Sand.
Die Milcherzeugung in den Betrieben kostet seit Jahren mehr Geld, als sie einbringt. Wie also geht das mit dem Investieren?
Wenn ihr auf dem Stuhl ablegen wollen, dürfen das gerne,
danke,
sonst bringe ich auch in den Flur.
Alles gut.
Ich besuche ein weiteres Landwirtpaar auf ihrem Hof, gut bewacht von ihrer Hütehündin. Auch Markus, 60, und Annette Teunissen, 59 Jahre alt, kennen das Auf und Ab des Milchpreises, erzählen sie beim Frühstück an dem kleinen Tisch mit Eckbank in ihrer Küche. Einer der Tiefpunkte der Milchwirtschaft war das Jahr 2009. Das Milchgeld dümpelt damals bei 22, 23 Cent pro Kilo. Mit jedem Tropfen Milch machen die Landwirte mehr Minus als je zuvor.
Da hatte man irgendwie noch so ein Festgeldkonto, wo immer so eine Rücklage drauf war. Und man musste jeden Monat was zurückbuchen, um die Rechnungen zu bezahlen. Sprich, man wusste bei jedem Banking, man hat jetzt wieder umsonst gearbeitet oder es hat noch Geld gekostet. Also sowas Frustrierendes habe ich eigentlich nie wieder erlebt.
Ja, das war dann im Grunde genommen der Sommer dann, wo der Milchpreis richtig runterging. Sag ich mal, hatte man eventuell im Monat 10.000, 11.000 Euro, was sich viel anhört, an Einnahmen durch die Milch gehabt. Aber gleichzeitig kam die Lohnunternehmerrechnung von im Monat Mai, wo gerade die meiste Grasernte auch anfällt. Das war eine Rechnung, die ging in Richtung 12.000, 13.000, 14.000 Euro. Dann kommt die Berufsgenossenschaft noch dabei, die Krankenkasse, Alterskasse und das normale Leben geht auch weiter. Der Tierarzt will auch sein Geld haben und das war wirklich so, dass die Reserven wieder zusammenschrumpften.
Was sie damals gerettet hat, ihr zweites Standbein, die Zucht. Die Preise für Jungkühe, die ihr erstes Kalb geboren haben, ziehen an. Statt 1.100 Euro zahlt der Markt plötzlich 1.800 Euro für solch ein milchgebendes Tier, weil viele Landwirte ihre Herden aufstocken und hoffen, über ein Mehr an Milch irgendwie besser klarzukommen. Genau in dem Jahr haben die Teunissens zufällig 37 solcher Rinder über.
Die sind nicht verkauft worden, weil sie verkauft werden mussten, sondern das hatte dann gefasst wie Faust aufs Auge. Und da haben wir dann im Schnitt über 2.000 Euro pro Tier für gekriegt. Das hatte dann natürlich in dem Jahr sowas von geholfen, wo Berufskollegen dann halt zum Teil es nicht so konnten.
Ein zweites Standbein, um über die Runden zu kommen als Milchviehbetrieb. Um das Defizit aus Ertrag und Kosten abzufedern und um sich womöglich einen Notgroschen auf die hohe Kante zu legen. Udo Dähinghaus, der Landwirt von der Milchpackung, ist auch von Anfang an seinen ganz eigenen Weg gegangen. Einen anderen als Familie Teunissen. Er kann gut schweißen und löten. Gerade montiert er mit seinem Sohn einen gigantischen Erdbohrer vorne an den Radlader. 60 cm Durchmesser, eine Spirale mit scharfer Kante. Udo hat das gebaut. Er hat nach der Schule eine Ausbildung zum Kessel- und Behälterbauer gemacht.
Mein Vater war damals Mitte, Ende 30, ich war 15. Ja, was machen wir jetzt? Was sind wir mit zwei jungen Männern auf so einem Betrieb? Damals hatten wir 30, 35 Kühe. Meine Kollegen hatten in der Zeit damals eine Stelle gebaut, viel investiert und wir waren damals in der Ortslage mittendrin. Wir hätten richtig bauen müssen und ja, da hatte ich mich damals entschieden, zuerst mal ganz was anderes zu lernen.
In der Industrie findet Udo gute Arbeit und verdient gutes Geld. Nebenbei und wann immer es geht, hilft er seinem Vater auf dem Hof.
Mich hat auch keiner gezwungen, aber den Druck macht man sich schon selber. Man will eben halt in der 11. Generation auch gerne die Tradition weiterführen. Und man muss auch ganz klar sagen, es ist ja auch eine Existenz. Also es ist ja nicht unmöglich, die Milchwirtschaft zu machen.
Es wird nur immer noch schwieriger. Vater und Sohn treffen die Entscheidung für den neuen Stall am Dorfrand damals. Udo baut ihn in Eigenleistung. 2005 übernimmt er den Hof und jetzt, fast 20 Jahre später, planen sie den Übergang in die 12. Generation. Es ist wie damals. Einen zweiten Mann, eine zweite Familie, kann der Hof momentan nicht ernähren. Was also tun? Der Erdbohrer ist dran. Wir ziehen los. Gut festhalten. Udo steuert den Radlader, Marco den Trecker mit Anhänger. Einmal quer durchs Dorf über die Hügel, dann auf der Landstraße entlang. Marco zeigt mir sogar die Firma, in der er Trennscheiben für die Industrie herstellt. Auch er hat, wie sein Vater, nach der landwirtschaftlichen eine weitere Ausbildung absolviert. Auch er will erstmal ordentlich Geld scheffeln in diesem Beruf, um es sich in ein paar Jahren leisten zu können, den Hof weiterzuführen. Marco liebt vor allen Dingen seine Kühe.
Ja, man muss da Bock drauf haben, auf jeden Fall. Ich meine, ich würde es vielleicht ein bisschen anders machen wie der Papa. Er mag ja seinen Melkstand ziemlich gerne. Ich bin da nicht so der Freund von. Ich war jetzt 2 Jahre auf dem Roboter betrieben. Und man hat schon viel Zeit für andere Sachen auch. Ne? Also, ich sag mal, auf meinem letzten Betrieb, wo ich war, da habe ich dann zum Beispiel sonntagsabends den Stall komplett alleine gemacht. Bei doppelter Tierzahl. Alleine. Während die den Stall hier genauso lange gebraucht haben, zu zweit oder zu dritt zu Hause. Ne? Also, man hat schon auch viel Zeit für andere Dinge.
Zum Beispiel dafür, die Wiesen in Ordnung zu halten. 80 Hektar Grünland bewirtschaften sie, das meiste gehört ihnen. Bei der EU können sie für jeden Hektar, den sie nachweislich gut in Schuss halten, eine sogenannte Flächenprämie beantragen. Die 200 bis 300 Euro, je nachdem, ob sie mit ihren Wiesen auch an Umweltprogrammen teilnehmen, sind eine Art Grundeinkommen und als Puffer für schlechte Jahre gedacht. Landwirte stellen immerhin die Ernährung der Bevölkerung sicher. Wir biegen von der Landstraße ab. Noch einmal geht es steil bergauf und es rumpelt wie verrückt. Wir sind auf einer der Weideflächen angekommen.
Das hier und das linke Stück, wo wir waren, ist Heuwiese. Und diese schiefen Ecken, das ist Rinderweide dann. Wenn man da auch relativ schlecht fahren kann.
Im Herbst, nach der letzten Heuernte, dürfen die Jungtiere über die gesamte Fläche laufen. Dafür muss der Zaun in Ordnung sein. Zäune zu reparieren ist eine jährlich wiederkehrende Routinearbeit auf dem Hof und schnell gemacht. Das hier aber, das Setzen neuer Pfosten, ist aufwendig und kommt einmal in 10 oder vielleicht sogar 20 Jahren vor. Udos Erdbohrer frisst sich in den Boden.
Gegen die ganz dicken Steine kann der Bohrer auch nichts machen.
Viele Steine hier im Bergischen. Das Einzige, was hier wirklich gut wächst, ist Gras.
Für die Kühe ist das ja so das Hauptfutter. Ne? Also, wenn wir kein Gras erwirtschaften können, dann müssen wir halt alles zukaufen. Und das ist natürlich dann wirtschaftlich total schade.
Mahlzeit, Julian.
Moin.
Na, haben wir wieder verschlafen.
Udo leistet sich nach seiner Knieoperation hin und wieder einen Anpacker. Der junge Mann soll die Löcher mit einem Werkzeug auskratzen. Das ist schwere Arbeit, die Udo zurzeit nicht leisten kann. Die Pfähle setzen sie zu dritt, zügig, als eingespieltes Team. Die Tage auf dem Hof sind eng getaktet, besonders im Frühjahr. Sie richten sich nach den Melkzeiten im Stall. Die Jungtiere auf die Wiesen bringen, das Grünland mit Gülle düngen, das Gras dreimal im Jahr schneiden und zu Silage zusammenfahren, alles das ist außerdem noch nötig, um Milch ernten zu können. Markus' Bruder hat sich lieber einen Computerjob gesucht. Aber für ihn ist das hier das Leben.
Krümel, Krümel, das ist gut.
Ja.
Ein Nachfolger für den Hof. Den hätten sich auch Annette und Markus Teunissen gewünscht. Die beiden, die als Rinderzüchter bundesweit bekannt waren und sind. Sie haben 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter.
Es wurde ja auch oft Landwirtschaft am Familientisch thematisiert. Warum ist jetzt wieder der Milchpreis runter? Warum müssen wir so viel arbeiten? Warum halten wir jetzt noch 20 Kühe mehr? Also noch mehr Arbeit, nur um den niedrigen Preis aufzufangen? Oder manchmal Entsetzen auch von den Kindern, wenn sie merkten, wie mehr habt ihr für die Kuh nicht bekommen?
10 bis 12 Stunden Arbeit am Tag für einen deutlich unter dem EU-Durchschnitt liegenden Lohn. Und in Urlaub fahren geht nur, wenn sie eine Ersatzperson für die Hofarbeit finden und für die Betreuung der Kühe und Jungtiere. Das wollen sich die Kinder nicht antun. So haben die Teunissens vor einem Jahr aufgehört mit Melken. Ein schwerer Schritt, ein dunkler Tag, an dem die Milchkuhherde zu einem Nachbarbetrieb umzieht. Annette Teunissen begleitet die Tiere damals in den neuen Stall.
Man ist nur ein paar Stunden da geblieben, hat gesehen, dass es mir gut ging. Da waren ältere Kühe bei, mit denen hat man jahrelang mitgearbeitet. Das war Herzblut. Wie gute Mitarbeiter und die ein oder andere auch ein bisschen mehr. Und ich sag mal, wenn einer irgendwann mal in Rente geht und seinen Arbeitsplatz aufgibt, da wird er vielleicht auch wehmütig die Kollegen verlassen, wenn es schön war. Ich meine, wenn es nicht mehr schön war, dann denkt man Haken dran, Gott sei Dank, aber...
Ihr kommen schon wieder die Tränen. Immerhin, es gibt noch, oder besser gesagt wieder, Tiere auf dem Hof. Wie diese Kälber, die auf seinen Pfiffin herangewetzt kommen. Markus Teunissen, der ehemals selbstständige Landwirt, ist zum Dienstleister geworden. Im Auftrag 2 Kollegen kümmert sich der 60-Jährige um deren Nachzucht. Der schwankende Milchpreis macht den Teunissens keine Sorgen mehr. In Marienheide ist die Abendmelkzeit voll im Gang. Udo Dähinghaus, der Landwirt von der Milchpackung in meinem Supermarkt, ist mit seinem Radlader am Silo schneiden. Futter für seine Kühe.
Das muss doch möglich sein,
mit unserem täglichen Arbeit unser Geld zu verdienen. So wie jeder andere, der in irgendeine Firma arbeiten geht, der hat ja auch sein Einkommen. Und wenn bei uns nicht passt, dann überlegen wir uns noch mehr Arbeit und müssen noch was anderes machen und noch mehr Geld investieren. Ja, das bricht auch vielen das Genick.
Bis jetzt, sagt er, seien alle 11 Hofgenerationen noch irgendwie durch jede Krise durchgekommen.
Wenn der Betrieb die Türen zumacht, sind sie zu, für immer. Ne? Und dann denke ich immer noch, mein Sohn hat jetzt die Möglichkeit und die Chance, das zu machen. Chance kann man so oder so sehen, ne? Wie gesagt. Aber zumachen kann man jeden Tag, denke ich immer. Er sollte wenigstens probieren.
Marco ist im Melkstand in eine Art Flow geraten. Die Arbeit geht dem künftigen Hofnachfolger flott von der Hand. Die Kühe machen gerne mit. Seit einem Jahr hat Marco eine Freundin. Auch sie kommt aus der Landwirtschaft.
Auch natürlich, dass ich das dann irgendwann weitergeben kann an die nächste Generation. Ne? Wenn das weiter gut läuft und das auch wirtschaftlich ist und so, dann vielleicht kann man das ja weitergeben noch.
Nummer 72 plattert. Luisa, Markus Lieblingskuh. Sie ist genauso ruhig und zuversichtlich wie er.
Elin Hinrichsen hat Milchbauern getroffen und sie hat sogar welche gefunden, die keine Nachwuchsprobleme haben. In der nächsten Folge unseres Podcasts erzählen wir von Kindertagesstätten, wie es dort sein sollte und wie es leider dort manchmal in der Realität ist. Die Kita ist nicht immer ein Hort der Geborgenheit. Darum geht's in der nächsten Folge. Tschüss, ich bin Ellen Hering. Machen Sie es gut und schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.